Ich mache ja so manche Hausbesuche die Woche über. Und da geht es ganz oft um ganz allgemeine Dinge, die Enkel, der Gartenzwerg vor der Haustür und so weiter. Und wenn es dann aber dazu kommt, dass es noch um tiefere Dinge geht, dann merke ich, genau dafür bist du Pfarrer geworden. Wenn es darum geht, welche Erfahrungen mache ich gerade mit Gott? Was lerne ich Neues von Gott gerade? Wie erlebe ich ihn? Wie geht's dir und mir im Glauben? Und ich vermute mal, euch als Mitarbeiter wird es auch nicht groß anders gehen. Darum seid ihr ja Mitarbeiter, weil ihr gern wollt, dass ihr mit den Leuten tiefer ins Gespräch kommt über wirklich wesentliche Dinge, über den Glauben an Jesus. Letzte Woche Frauenfrühstück, am Wochenende die Konfi-Freizeit, die regelmäßigen Gruppen. Dort soll es doch darum gehen, wer trägt mein Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Mit Menschen über den Glauben zu reden, über Jesus, missionarisch zu sein, da schlägt mein Herz. Das wollen wir, mit Leuten über den Glauben reden. Stimmt's? Und wie schwer tun wir uns manchmal damit? Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich im Nachhinein denke, ah, da hätte ich jetzt eigentlich was sagen können. Warum hast du nichts gesagt? Die Bibel sagt ganz oft, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sollen Jesus ins Gespräch bringen. Und es ist uns doch ein Herzensanliegen. Nicht schweigen, nicht ruhig sein, sondern fröhlich von Jesus zu erzählen. Ein Beispiel von ganz vielen, die Bergpredigt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Durch dich kommt Würze ins Leben anderer und dann schmeckt's. Durch dich kommt Licht ins Leben anderer und dann haben sie Orientierung, den Durchblick. Durch dich kommt der eine ins Leben anderer. Das Höchstmaß an Erfüllung von Leben. Jesus wird in der Bibel ganz oft als die Fülle bezeichnet. Was heißt das? Der dein Leben reich macht wie nichts anderes. Erinnere dich doch mal zurück, welche Situation fällt dir ganz spontan ein, wo du den Mund aufgemacht hast, wo du von Jesus erzählt hast, wo du Farbe bekannt hast, wo du dich zu Jesus gehalten hast, bei Kollegen, Familie, Verein, irgendwas. Und vor allem, wie war die Reaktion drauf? Wie hat dein Gegenüber reagiert, wo du gesagt hast, ich glaube an Jesus und der Jesus ist bei mir und hilft mir und ich glaube in deiner Situation, der könnte dir auch gut tun. Was fällt dir spontan ein? Jetzt könnten wir auch miteinander drüber reden. Und ich mache Mut, erzählt doch, wie ihr es erlebt habt. Ich will euch erzählen von mir. Als ich in der Oberstufe war, Wirtschaftsgymnasium, da hatte ich einen Lehrer und er war bekannt dafür, dass er Christen fertig macht. Ich konnte meinen Mund nicht halten und ich hatte bei meinen Klassenkameraden ganz schnell einen Spitznamen, die haben mich Jesus genannt. Fand ich gar nicht lustig damals. Und der Lehrer kriegt es natürlich mit. Wie oft hat der mich an die Tafel geholt, mündlich abgefragt? Das war Volkswirtschaftslehre. Nichts Gutes. Ich habe es nicht gar kapiert. Und es war peinlich, da vorne stehen zu müssen. Und er hat es einen richtig reingedrückt, weil er wusste, ich bin Christ. Ich komme aus einer Familie, in der Glaube keine Rolle spielt. So, sage ich mal, typisch volkskirchlich, man geht Weihnachten, Ostern in Kirch, aber sonst unterm Jahr im Alltag Glaube, Jesus, Kirche, Bibel, Beten, war kein Thema. Von uns vier Geschwistern sind drei zum Glauben gekommen. Und was glaubst du, wie das unsere Familie bis heute spaltet? Was ich mir schon für Kommentare habe anhören müssen und immer noch muss. Haben andere dich auch schon spüren lassen, wie blöd sie das finden, du und dein Glaube, wie bescheuert ist das denn? Ist doch von vorgestern. Manche Kommentare in diese Richtung habe ich hier in Kirchberg auch schon gehört. Na klar, im Pfarrer sagt man das nicht direkt, aber schon so, dass er es hört. In anderen Ländern riskiert man Kopf und Kragen, wenn man sich als Christ outet und öffentlich zu Jesus sich bekennt. Was, wenn der Glaube etwas kostet? Jesus warnt seine Jünger von Anfang an vor. Hier zwei Beispiele. Bergpredigt direkt vor dem Bildwort mit Salz und Licht. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Oder hier Matthäus 10. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister. Und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Beelzebul, Teufel genannt, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Hat dich schon mal jemand Teufel genannt, weil du an Jesus glaubst? Du wärst nicht der Erste. Gehen wir zu einem Mann aus dem Alten Testament. Er hat vor vielen Jahrhunderten gelebt und war einer dieser verfolgten Propheten, die Jesus meint. Er erlebt Dinge, da schüttle ich den Kopf. Das habe ich noch nicht erlebt. Es ist Jeremia. Bei uns einer der großen Propheten, aber damals in den Augen der Leuten das Letzte. Der stört. Ein Störenfried. Jeremia 20. Jeremia klagt Gott sein Leid und er beginnt seine Klage mit einer Erinnerung an seine Berufung. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt und du hast den Kampf gewonnen. Nanu, Berufung, stelle ich mir was anderes drunter vor. Das hört sich doch an, wie wenn Gott ihn vergewaltigt hätte. Gezwungen, überredet, Kampf. Und schon damals, so berichtet Jeremia im ersten Kapitel, hat er Gott gesagt, ich bin nicht der Richtige, ich will überhaupt nicht, bin viel zu jung. Gott hat gewonnen. Und jetzt schildert Jeremia, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Was für ein Auftrag. Vier negative Worte. Ausreißen, einreißen, zerstören, verderben. Zwei positive. Bauen, pflanzen. Und das Verhältnis, das sagt was. Ein Prophet gegen seinen Willen. Und jetzt? Und jetzt, wie reagieren die Leute? Weiter im Predigtext. Und nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus, Tag ein. Jeder verlacht mich. Wann immer ich rede, immer muss ich rufen, Gewalt und Zerstörung kommt über euch. Deine Botschaft bringt mir nur Spott und Hohn. Wenn ich mir dann aber vornehme, ich will nicht mehr an meinen Auftrag denken, ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden, dann brennt es in meinem Herzen wie Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Und so sehr ich mich bemühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht schweigen. Ich höre viele hinter meinem Rücken heimlich tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldungen. Und sie sagen, zeigt ihn an, komm, lass ihn uns verklagen. Sogar meine besten Freunde lauern darauf, dass ich irgendwas falsch mache. Sie sagen, vielleicht lässt er sich reinlegen, dann ist er in unserer Gewalt und wir können uns an ihm rächen. Aber der Herr steht mir zur Seite, er ist ein starker Held, darum müssen meine Feinde stürzen und können mich nicht besiegen. Das liest sich für mich wie ein Tagebucheintrag. Der Jeremia, der schreibt sich seinen Frust von der Seele. Oh Gott, was tust du? Nicht hinter dem Berg halten mit dem, woran ich glaube. Profiliert reden. Menschen von Gott her zu sagen, so und so sieht Gott dein Leben. Das erzeugt Widerstand. Es wäre eine Illusion, wenn wir meinen würden, die Leute warten bloß auf Gottes Wort. Auf Gott, auf Jesus. Nein, das ist nicht der Normalfall. Und Jeremia bekommt die Ablehnung ganz deutlich zu spüren. Direkt vor dieser Klage erzählt er, was er erlebt. Eine Auseinandersetzung mit einem Priester Paschhur. Stell dir vor, Jeremia steht im Tempelvorhof, viele Leute um ihn rum, und er richtet ihnen von Gott aus: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel, siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Ortsteile all das Unheil kommen lassen, das ich gegen sie geredet habe, weil ihr halsstarrig seid und meine Worte nicht hören wollt. Das hört dieser oberste Priester. Er geht zu Jeremia hin, schlagt ihn zusammen vor aller Augen, steckt ihn ins Gefängnis, und dort kommt er eine Nacht in den Block, ein Folterinstrument. Der Priester behandelt den Propheten wie einen Kriminellen. Was ist sein Verbrechen? Er redet von Gott. Worte von Gott. Heute vielleicht ein Fall für Amnesty International. Ich weiß es nicht. Und davor hat Jeremia schon erzählt, einmal ist er ins Hinnomtal gegangen mit dem Tonkrug, von Gott beauftragt. In diesem Hinnomtal wurden früher Menschenopfer dargebracht. Und er schreit die Leute an: Dieser Ort soll Würgetal heißen. Gott wird diesen Kult vernichten. Und alle Sünder dazu. Und er sagt wieder von Gott: Gott, ja, ich will ihnen nach dem Leben trachten, will ihre Leichname den Vögeln und den Tieren zum Fraß geben. Und ich will diese Stadt zum Entsetzen und zum Spott machen. Und dann nimmt Jeremia den mitgebrachten Tonkrug, schmeißt ihn den Leuten vor die Füße und sagt: So wird's euch gehen. Zerschmettert werdet ihr. Mit solchen Predigten macht man sich keine Freunde. Die Leute tuscheln hinter seinem Rücken, schmieden Komplotte, wollen ihn mundtot machen. Seine besten Freunde, seine Verwandtschaft, alle gegen ihn. Gottes Botschaft macht ihn einsam. Aber er spürt: Ich kann nicht den Mund halten. Ich kann nicht schweigen. Und wenn ich es versuche, dann brennt es in mir wie ein loderndes Feuer. Gottes Wort muss einfach raus. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, was du für mich bist. Bei dir auch so? Kannst du nicht schweigen von dem, was Gott für dich getan hat? Du bist außer Welt Salz und Licht, Bote Gottes, berufen zum Reden. Auch wenn andere mit Spott und Hohn reagieren und ganz Schlimmerem noch. Wir haben keine solche bedrohliche Botschaft wie Jeremia zu verkünden. Wir haben eine frohmachende Botschaft. Wir sollen von Gottes Liebe reden. Erstaunlich, die Reaktion ist aber oft dieselbe. Wie oft habe ich schon den Satz gehört: Bleib nur mit deinem Jesus weg. Was, wenn wir auf Ablehnung stoßen, wenn wir zur Zielscheibe werden, zu Verspott, Gelächter, wenn andere sich über uns lustig machen? Schweigen, ruhig sein? Geht nicht. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil dieser Jesus ist das Beste, was mir bisher passiert ist. Und das gönne ich doch den anderen. Und ich will doch, dass sie den kennenlernen, dass sie mit ihm Erfahrungen machen. Ich kann nicht schweigen. Jeremia macht es uns vor. Es bleibt nur eins. Er klagt es seinem Gott. Redet mit Gott drüber. Gott ist und bleibt sein Ein und Alles. An ihn klammert er sich. Denn der Petrus hat diese Frage gestellt und wir haben dieses Lied gesungen: Wohin sonst sollte ich gehen? Wo auf der Welt fände ich Glück wie bei dir? Nur du schenkst mir Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Wohin sonst soll ich gehen? Nirgends erlebe ich das, was ich bei dir erlebe. Und wenn es schwerfällt, wenn Glaube etwas kostet, er bleibt mein Lebensglück, die Fülle, die Freude, der Trost und vieles mehr. Dieser Gott, der mutet mir manches zu, der beruft zu Dingen, also da würde ich lieber auf meinem Sofa bleiben. Aber nein, er will, dass ich manches mache, dass du so manches machst. Und er gibt auch die Kraft dazu. Und Paulus, der brennt, der kann nicht schweigen. Kilometer legt er zurück, damit Menschen von Jesus hören. Und was ist der Dank? Er berichtet, 3-mal bin ich gesteinigt worden, 10-mal im Gefängnis, gefoltert. Aber er bleibt treu, erzählt von Jesus. Die ersten Christen in Rom, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und sie singen bis in die Arena hinein Jubellieder über Jesus. Und die Gemeinde blüht. Durch die Jahrhunderte gab und gibt es abertausende Jeremia-Schicksale. Und wenn Gemeinde wächst, dann meistens unter äußerem Druck. Heute zu erleben in China. So viele, die trotz äußeren Widerständen sich mutig zu Jesus bekennen und Gott macht was draus. Viele sterben. Aber oft ist gerade ihr Tod ein noch viel größeres Zeugnis als ihr Leben. Warum das so sein muss? Ich wünsche mir es anders, aber es ist Gottes Sache. Salz und Licht. Was tun wir, wenn wir ausgelacht werden, angefeindet, angegriffen, blöd angemacht? Die Antwort heißt beten. Jesus zu seinen Jüngern in Markus 13: Wenn sie euch abführen und überantworten, sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in dieser Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die reden, sondern der Heilige Geist. Ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Jesus selbst ist ja so ein Jeremia-Schicksal. Dem ging es ja nicht besser. Belächelt, beschimpft, angespuckt, geschlagen, ausgepeitscht, gekreuzigt. Solltest du es also im Moment erleben müssen, dass Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Nachbarn, sonst wer, die das Leben schwer machen, weil du Christ bist, weil du dich zu Jesus bekennst, dann gilt, halte aus und geh zu Jesus damit. Er hat Kraft, er gibt dir Worte. Wer weiß, was durch dich entstehen soll, wie viele durch dich zum Glauben finden. Auch diese Aussage Jesu will ich noch zeigen. Matthäus 10. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem himmlischen Vater auch verleugnen. Dieses Bild hier, das habe ich schon ganz oft verwendet und es ist für mich immer wieder, da kann ich mir es einfach klar machen, wie geht denn das? Der römische Brunnen, ganz oben kommt Wasser raus und dieses Wasser füllt die erste Schale. Und die Schale wird gefüllt, 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 bis sie überläuft. Und dann fließt das Wasser in die untere Schale, wird gefüllt, 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 bis sie überläuft. Und dann kommt die nächste Schale. Verstehst du? Du allein, du hast nicht die Kraft, um wirklich mutig zu bekennen. Du musst gefüllt werden. Dir es schenken lassen. Kraft, Worte, Mut. Ich allein schaffe das nicht. Aus mir heraus bleibe ich auf meinem Sofa. Aber dieser Jesus, dieser Heilige Geist will mich beschenken, dass ich mutig hingehe. Beim Bekennen, beim Aushalten und auch beim Vergeben denen, die mir so zusetzen, die dem Jeremias Leben so schwer machen. Das Erste ist immer der Blick auf Jesus. Sich füllen lassen wie so eine Schale und dann überlaufen für andere. Was, wenn Glaube etwas kostet? Jesus will, dass ich mich zu ihm bekenne und dass ich von ihm erzähle. Gottes Wort in mein Umfeld hinein spreche, dass ich sein Bote bin, Salz und Licht. Und Jesus sagt mal, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Völlig selbstverständlich. Darum das Erste, kümmere dich um dein Herz. Schlägt dein Herz für Jesus? Bist du selber begeistert von diesem Jesus und froh über das, was er für dich getan hat? Das erste, wie geht's deinem Herz? Und das mit dem Brunnen, das heißt, verbring Zeit in Gottes, in Jesu Nähe. Und dann sei gespannt, in welche Situationen stellt Jesus dich hinein, dass du bekennen sollst. Und hab immer im Hinterkopf, wer weiß, was hat Gott vor? Was soll durch mich entstehen? Was hat Gott vor durch mich? Aber das Erste ist immer das Auftanken, das sich füllen lassen, Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, seine Nähe. Und dann los, und dann mutig, und dann treu. Der letzte Satz von Jeremia in unserem Abschnitt ist bezeichnend. Er geht zu Gott und sagt, aber der Herr steht mir zur Seite. Er ist ein starker Held. Darum müssen meine Feinde stürzen und können mich nicht besiegen. Gott ist der Held, nicht du, aber Gott ist der Held. Und der hat Möglichkeiten, Kraft, Ideen, Mut, Wahnsinn. Und er kann auch was machen gegen die, die dem Jeremia so zusetzen. Immer wieder zu Gott kommen und dort bei ihm die Berufung erneuern, bei ihm neue Freude tanken, bei ihm neue Kraft holen und so weiter. Zum Schluss eine Geschichte aus Afrika. Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rand einer Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die kleine Palme und konnte es nicht ertragen, dass sie so prächtig wächst. Der Mann nahm einen schweren Stein und legte ihn mitten in die Krone. Schadenfroh lachend suchte er das Weite. Die Palme versuchte, den Stein abzuschütteln, aber es gelang ihr nicht. Sie war verzweifelt. Sie krallte sich mit ihren Wurzeln immer tiefer in den Boden, um besseren Halt zu finden. Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser. Und trotz der Last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten Palme der Oase heran. Nach Jahren kam der Mann wieder und wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie diese verkrüppelte Palme wohl aussieht. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte dem Mann den Stein und sagte, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht. Aber nein, nicht deine Last, die Quelle, der ich mich neu zugewandt habe. Amen.